Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit Gespräch mit Stefan Werhahn. Er ist der Enkel von unserem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer. Und er macht sich Gedanken um Europa, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig für alle Beteiligten ist, weil Europa ist für mich persönlich eine der ist unsere Zukunft, und er hat sich Gedanken darum gemacht, wie man das verbessern kann. Und zwar in dem Buch Europas Resilienz für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Ja, was sind so die ersten drei Schritte, die man hauptsächlich jetzt erstmal gehen muss in Europa, damit wir ja als Einheit mehr oder weniger auch auftreten?
Ja, vielen Dank, Herr Eggert, für die Möglichkeit, das hier in der Literaturlounge darstellen zu können, zu dürfen. Also wir haben in Europa eine lange Geschichte schon hinter uns. Es sind ja schon fast 75 Jahre jetzt, wie sich diese EU entwickelt hat. Und wir merken eben heute, dass wir zu einem Schnittpunkt kommen. Entweder Europa schafft es, sich zusammenzutun und insbesondere einig zu sein auf dem Gebiet der Sicherheit und des Schutz der äußeren Grenzen. Oder wir haben leider nicht mehr die Chance, unter den Großmächten unseren Einfluss geltend zu machen. Sprich, es werden dann andere Großmächte über unseren Kopf hinweg entscheiden, so wie das ja heute teilweise mit Herrn Trump, Putin und den Chinesen schon passiert.
Ja, aber warum fällt uns das vielleicht jetzt erst auf?
Das fällt uns eigentlich schon lange auf. Es gibt Zitate, die auch in dem Buch habe ich das schon alles aufgeführt, wann was von wem schon gesagt worden ist. Und man hat sich immer schon Gedanken darüber gemacht, wie geht es weiter mit Europa. Und einer der klügsten Gründungsväter, der Robert Schuman, der französische damalige Außenminister, hat zum Beispiel diese sektorale Europäisierung von Kohle und Stahl herbeigeführt. Und dann die Montanunion 1950 ist daraus entstanden. So eine ähnliche Situation können wir heute auch schaffen, wenn wir die Sektoren Sicherheit und ja auch äußeren Grenzschutz einerseits und andererseits zum Beispiel das Thema Digitalisierung oder auch Verfassung einer neuen Verfassungsstruktur in einer solchen sektoralen Form angehen würden. Dann würden wir schneller vorankommen, dann könnte man eine Gruppe der Länder bilden, die willig sind, da voranzuschreiten und den anderen europäischen Ländern dann die Tür offen zu halten und sagen, ihr könnt einsteigen, wenn ihr das für tragbar haltet.
Wie wichtig ist es, dass wir anfangen, endlich mit einer Stimme weltweit zu sprechen?
Ja, ich glaube, das ist wichtig, sehr, sehr wichtig sogar. Wir dürfen allerdings vorher untereinander diskutieren. Und wir müssen auch ein Parlament haben, welches One Man, One Vote eingerichtet ist und nicht nach irgendwelchen Proports und Größenordnungen. Und wir brauchen auch ein Zweikammersystem. Allerdings kriegen wir das heute in einer europäischen Verfassung wahrscheinlich nicht so schnell etabliert, wie das sein müsste. Und deswegen ist eben dieser sektorale Ansatz so gut, weil wir da zum Beispiel eine Gemeinschaft für die Sicherheit alleine als einen Bundesstaat gründen könnten. Wir könnten einen sogenannten Europäischen Bund gründen, so wie das Professor Sinn vorschlägt in seinem neuen Buch, der eben einfach dieses ganze Gebiet Sicherheit umfasst und dann auch die Möglichkeit bietet, dort ohne Vetobarriere und vielleicht mit Einschluss wieder der Engländer und sogar der Norweger und Schweizer auch, dort eine europäische Einigkeit herzustellen.
Ja, ich habe momentan das Gefühl, es mag mich täuschen, aber dass die Chinesen, Trump und auch Putin versucht, immer weiter einen Keil zwischen Europa zu trennen, zu treiben und die Staaten mehr oder weniger zu trennen. Täuscht mich das Gefühl, oder ist es vielleicht wirklich so?
Nein, das ist tatsächlich so. Und es ist ja auch fraglich, wozu damals die NATO gegründet wurde. Wir kennen ja nur die NATO, in die Deutschland dann eingetreten ist, nachdem die erste europäische Verteidigungsgemeinschaft gescheitert ist, 1955. Damals gab es ja dann die NATO und Deutschland durfte dann in die NATO eintreten und damit war die NATO für uns das westliche Bündnis, was uns Sicherheit bot. So, dieses Thema oder dieses Bündnis, das existiert nicht mehr so in der Form, wie es bis vor kurzem noch existiert hat, weil die Amerikaner eben anfangen, den Schutzschirm, den sie bieten, gegen nukleare Angriffe zurückzuziehen und von zum Beispiel so eine Art Schutzgelder, Erpressung, wie die Zölle sind ja so eine Art Schutzgeld, davon abhängig zu machen. Also das heißt, wir dürfen die amerikanischen Nuklearschirme nur noch für uns in Anspruch nehmen, wenn wir auch an die Amerikaner zahlen. Und das kann ja wohl nicht sein. Das ist auch natürlich kein Bündnis untergleichen, sondern das ist eine Abhängigkeit. Und aus der müssen wir wieder herauskommen. Und insofern ist es dringend und nötig, dass jetzt diese eigenständigeren Strukturen wie einer europäischen Bund, dass die jetzt geschaffen werden. Und zwar in den nächsten 3 Jahren oder so, etwa kurzfristig.
Also mehr oder weniger ist es Druck auf den Kessel. Und
ja,
ich habe momentan echt das Gefühl, dass die populistischen Parteien, wie bei uns zum Beispiel die AfD, ist für mich eine rein populistische Partei. Eine rechtspopulistische Partei oder die BSW, ich habe das Gefühl, die werden richtig gut von Moskau aus gepampert.
Ja, das ist ja auch, wird ja auch noch nicht mal bestritten, dass es gibt einige rechte Parteien in Europa, die gepampert werden aus Moskau oder sie werden eben mit Cyberangriffen, hier reagieren die Russen, wenn hier bestimmte Ereignisse passieren, um es aufzubauschen und hier Unruhe und ja Missstimmung zu stiften. Wir müssen das erkennen, wir müssen das auch benennen und auch offen darüber sprechen. In der Presse und in allen Organen, die wir zur Verfügung haben, müssen wir das klar so darstellen und uns nicht davon einschüchtern lassen. Das kann man aber nur, wenn man im Rücken weiß, hat man eine starke einigende Kraft, die dann auch im Notfall die russische Aggressivität davon abhält, hier so in dieser Weise Cyberkrieg mit uns zu führen.
Sie haben auch nochmal das Thema Migration in den Vordergrund geschoben. Migration und Qualifikation, ein enorm wichtiges Thema. Ich erlebe das hier in Gießen sehr, sehr oft, weil wir haben ja auch ein zentrales Notaufnahmelager und dementsprechend haben wir öfters hier Leute von außerhalb. Und ich erlebe des Öfteren, dass auf einmal Leute, die aus anderen Ländern kommen und wir deren Qualifikation brauchen, auf einmal vom Arbeitsamt umgeschult werden, weil die Qualifikation hier in Deutschland erstmal nicht anerkannt wird.
Also wir sind noch weit davon entfernt, eine sinnvolle Regelung zu finden, um die Flüchtlingsströme zu kontrollieren. Und das fällt uns jetzt eben erst richtig auf, nachdem durch Kriege und durch Klimawandel und andere globale Spannungsfelder und Ereignisse auf einmal die Flüchtlingsströme zunehmen und wir zum Beispiel realisieren, dass Afrika beispielsweise noch weitere 2 Milliarden Menschen zusätzlich demnächst auf seinem Kontinent haben wird, sodass wir eben tatsächlich mit diesen Flüchtlingsströmen europäisch umgehen müssen. So, und da, finde ich, haben Sie schon die richtigen Stichworte genannt. Es kommt darauf an, diese Menschen, die tatsächlich auch eine geeignete Berufsausbildung haben oder auch sich sprachlich schon in Deutschland zurechtfinden, dass die möglichst schnell integriert werden können, damit sie Geld verdienen können, möglichst schnell. Und dann kriegen sie natürlich auch Sozialleistungen, so wie andere auch, die arbeiten. Aber was nicht funktioniert ist, dass man allen Leuten sagt, ihr könnt hier hereinkommen. Deutschland liegt in der Mitte, da ist es sowieso keine Gefahr, weil das spielt sich ja alles bei den Randländern ab. Nein, das geht so nicht. Und wenn man sich das vorstellt, damals, als der Austritt Englands historisch auf dem Spiel stand, da war ja der Wunsch der Engländer, dass man eben einen Mechanismus einführen möge, der gerade wenn Flüchtlinge kommen, sie zunächst mal keine Zahlungen bekommen. Und das ist damals von der damaligen deutschen Regierung abgelehnt worden. Und dadurch ist wahrscheinlich dann auch dieser Brexit überhaupt erst entstanden. Also das heißt, dieses ungeschickte Umgehen, einerseits zu sagen, ihr könnt alle reinkommen und auch zweitens, ihr könnt auch alle Sozialleistungen in Anspruch nehmen, Bürgergeld kriegt ihr alle und so weiter. Das war ein Riesenfehler. Und deswegen haben wir in den nächsten Wahlen Probleme, den Menschen zu erklären, dass wir das jetzt gut korrigiert haben und dass sie jetzt vertrauen können, dass die bürgerlichen demokratischen Parteien hier tatsächlich auch die Dinge regeln in einer guten Form.
Wobei ich halt einfach sagen muss, was mir bei den bürgerlichen Parteien momentan auffällt, dass sie keine Vision oder keine gangbare Vision mehr oder weniger richtig an die Bürger weitergeben.
Ja, also das alte Spiel, wir haben hohe Steuereinnahmen und wir können deswegen auch große Sozialleistungen erbringen, das geht eben nicht mehr auf.
Ja, natürlich, ja, das will ich ja auch gar nicht, sondern es geht einfach nur, mein Wunsch wäre, dass die Politik eine Vision hat mit unserer Bahn, mit unserer Energieversorgung, mit wie wir mit Flüchtlingen umgehen, wie wir die Integration besser hinkriegen, dass sie einfach mal was aufzeigt und auch mal dem Bürger sagt, das kostet uns das nicht nur an Geld, sondern auch an Kraft, damit wir für die Zukunft besser aufgestellt sind.
Sie haben völlig recht. Das wird den Bürgern viel zu wenig dargestellt. Ich habe in dem Buch einige Kapitel damit verbracht, dass ich Europa an der Basis vernetzen sollte mit bestimmten Leuchtturmprojekten und dass das ein geeignetes Mittel ist, erstens, um die Menschen wieder den europäischen Gedanken nahezubringen, nämlich wenn wir uns benchmarken mit anderen Ländern und anderen großen Städten beispielsweise, dann könnten wir dort lernen, wie zum Beispiel die Mobilität mit Fahrrädern in Amsterdam oder in Kopenhagen gewählt wird oder wie der Wohnungsbau innovativ vorangebracht wird in manchen Ländern, ja, von der Energieerzeugung oder von auch Kreislaufwirtschaft und anderen Dingen, Start-ups ohne bürokratische Hürden.
Genau.
Das heißt, all das sind Themen, die würden, das habe ich übrigens auch bei meinen eigenen Kindern erlebt oder erlebe ich das, und als ich denen hier einen Fragebogen zu dem Buch hingegeben habe, dann haben sie auch darauf geantwortet, die sagen, wir möchten gerne in Deutschland bleiben, wir möchten gerne hier etwas gründen, wir möchten Familie gründen oder Aktivitäten starten, aber wir werden erstmal gehindert daran, weil wir so obrigkeitsstaatliche Strukturen haben. Und das geht einfach so nicht weiter. Und da haben Sie völlig recht, indem Sie sagen, da müsste die Politik eigentlich Visionen den Bürgern bieten und nicht, sagen wir mal, ja, Horrorszenarien da aufbauen.
Also einfach auch mal sagen und auch einfach mal erzählen, was gut läuft. Weil es gibt ja nicht nur Scheiße in unserem Land oder in Europa, sondern es passiert vieles Positives. Und das muss man mehr herausspielen, damit wir als Einheit fungieren können. Als Einheit in Deutschland genauso wie als Einheit mit Europa. Weil ich bin der Meinung, durch die verschiedenen Länder, wir haben nicht nur Nachteile davon, sondern wir haben auch verdammt viele Vorteile.
Natürlich. Ja, wir können alle voneinander lernen. Benchmarking oder also von dem anderen lernen, das ist ja überhaupt das Beste, was man machen kann, sowieso. Und dann auch noch an der Basis. Also ich habe ja auch hier im Buch das anhand des Subsidiaritätsprinzips erklärt, dass es eben darauf ankommt, die Bürger an der Basis nicht nur mitreden zu lassen, im Sinne, dass sie da eine Veranstaltung machen und dann hören sich alle irgendwelche Reden an und gehen wieder nach Hause, sondern das muss an der Basis auch entschieden werden können, je nachdem, was das für Themen sind, die am besten an der Basis gelöst werden können. Und dann fangen die Menschen auch auf einmal an, wieder zu sagen, ja, wir können ja hier auch tatsächlich mitbestimmen. Und dann fängt Europa, ein subsidiäres Europa an, Spaß zu machen, weil man sieht, auf den verschiedenen Ebenen werden die geeigneten Maßnahmen tatsächlich von den Bürgern mitverantwortet. Und dann tragen sie auch Europa mit und eine Vision von einem subsidiären Staatsgebilde Europa.
Das ist jetzt zum Beispiel, also ich sehe das hier immer so im Kleinen bei uns hier in Gießen. Wir haben hier zum Beispiel einen Verkehrsversuch gehabt. Den hatten wir als Bürgerentscheid vor ungefähr 8 Jahren gehabt und 6 Jahre später fängt auf einmal die Regierung an, den Bürgerentscheid mehr oder weniger umzusetzen und es konnte sich keiner mehr dran erinnern. Das muss schneller gehen. Also so ein Bürgerentscheid muss im Endeffekt auch schneller umgesetzt werden, auch in Europa und in Deutschland und in den Städten, in den Dörfern. Ne? Es muss schneller gehen, damit sich die Leute auch noch dran erinnern und nicht erst Jahre später.
Ja.
Wo dann schon eine andere Regierung mehr oder weniger dran ist.
Ja, Also wir haben ja in Deutschland auch historisch Phasen erlebt, wo dann auf einmal aus einer preußischen Verwaltungssituation auf einmal die Gemeinden und die Kommunen gestärkt wurden und eine eigene Rechtspersönlichkeit bekommen haben. Das war ein typische Reformprozesse, die da stattgefunden haben, die dazu geführt haben, dass die Menschen auf einmal die Demokratie als die geeignete Staatsform für sich erkannt haben. Nicht mehr Obrigkeit, nicht der Staat bestimmt von oben runter, sondern die Menschen konnten von sich aus die Dinge tun und regeln. Und in der Gemeindeverfassung wurde das abgesichert. Also solche Schritte können wir auch natürlich in Richtung Europa machen. Wir haben ja schon einen Binnenmarkt in gewisser Form, aber noch nicht perfekt. Also da fehlt noch viel. Insbesondere auf dem Kapitalmarktbereich ist noch ganz viel zu tun. Aber auch eben in den Bereichen, die jetzt im Moment brennen. Also wir haben keine digitalen Plattformen und wir haben eben zu wenig koordiniertes Beschaffen von sicherheitsrelevanten Systemen, um uns zu wehren, um frei und friedlich leben zu können.
Ja, wir haben, also wo ich momentan unser großes Problem sehe, wir haben keine eigene vernünftige, also vernünftig schon, aber wir haben keine Social-Media-Plattform, die momentan den Amerikanern oder auch den Chinesen das Wasser reichen kann. Oder, ne, beziehungsweise die haben Marketing-Kampagnen, davon träumen andere hier in Deutschland oder in Europa. Und dadurch wird das nicht so publik. Wir haben das schon, ja. Aber das ist genauso wie wir haben auch KI. Wir haben zum Beispiel mit Mistral haben wir auch eine wunderbare KI hier in Europa.
Ja, genau.
Aber.
Und das sollte man fördern. Ja, genau diese Dinge. Also Mistral ist ein gutes Beispiel. Es gibt auch andere grenzüberschreitende Projekte, die gutes Beispiel sind. Also zum Beispiel Airbus Industries. Ja, so ein Thema.
Ja, genau.
Ja, also ich habe das auch selber erlebt in meiner beruflichen Tätigkeit. Ich war verantwortlich für den ICE für eine ganze Zeit und da haben wir immer mit dem französischen TGV konkurriert. Und siehe da, wir konnten auf einmal, wir haben uns dann zusammengetan und haben uns einen Eurotrain angeboten außerhalb von Europa. Das ging auch gut. So ähnlich könnte man auch ja heute verfahren im Bereich der Sicherheit.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, es gibt viele Vorteile vom TGV, genauso wie vom ICE. Wenn man das zusammen kombinieren würde, wäre das, glaube ich, auch ein traumhafter Zug.
Ja, das haben wir auch gesagt. 1995 war ich dort verantwortlich. Also wir hatten den Namen Eurotrain damals gewählt, weil das gerade darum ging, den Euro in die Welt zu bringen. Und so ist es eben auch mit den Strukturen, die hier der Professor Sinn mit der Europäischen Bund vorschlägt. Das ist so ein Voranschreiten, so ähnlich wie bei der Einführung des Euro. Das dauert gar nicht so lange, wenn man sich darauf einigt und einen Vertrag schließt, so wie der Maastricht-Vertrag Anfang der 90er Jahre geschlossen wurde und 10 Jahre später gab es das System. Und so könnte man auch im Bereich der Sicherheit beispielsweise vorgehen.
Ja, vor allen Dingen ist es auch, soweit habe ich das aus dem Buch auch rausgelesen, ist es eigentlich eine Idee, die Europa schon in ihren Anfangszeiten auch hatte und auch ihr Großvater dabei als treibende Kraft.
Ja, der hat von Anfang an gesagt, also es gibt Zitate aus den Bundestagsreden 1954 und auch 52, da gab es ja damals die Stalin-Note, das war so ein ähnliches Schreiben wie heute der Putin. Damals ging es um Deutschland, es ging darum, können wir frei entscheiden, ob wir in die NATO und in die EU eintreten oder nicht. Und Putin untersagt das ja heute auch oder will das ja auch durchsetzen, dass die Ukraine sich nicht frei entscheiden kann. Und damit sind ähnliche Situationen gegeben, wenn man das nachliest, wenn man in die Vergangenheit schaut. Und da das natürlich jetzt hier in meinem Falle mit Konrad Adenauer besonders nahe liegt, dann erfährt man auf einmal, wie damals der Umgang mit dem damals auch aggressiven Kalten Krieg, ja, wie das damals gehandhabt worden ist. Und da könnten wir noch tatsächlich etwas von abschauen und vernünftig aufstellen, sagen wir mal so.
Also, wenn ich momentan mir das so angucke, habe ich momentan Angst, dass wir wieder Rückschritte haben wie Anfang, Mitte, Ende der 80er Jahre.
Ja, also damals waren ja die Pershing 2 und die Abwehrraketen, die sollten ja eingesetzt werden. Das war eine richtige Volksbewegung dagegen. Und trotzdem, Helmut Schmidt und andere haben das dann trotzdem durchgezogen.
Ja.
Und das hat Gott sei Dank dazu geführt, dass wir eben ja unbehelligt weiter unsere Freiheit genießen konnten. Aber das ist jetzt im Laufe der Jahrzehnte etwas selbstverständlich geworden. Also die jüngeren Menschen, die kennen gar nicht ein Europa mit Grenzen. Und das wird jetzt erst wieder ab und zu mal relevant, wenn man jetzt wieder unterwegs ist, dann wird man doch mal wieder ab und zu kontrolliert. Und das ist etwas, was eigentlich, ja, so, es gibt viele Dinge, die sind selbstverständlich, die Roaming-Abkommen beispielsweise bei der Telefonieren. Richtig. Also Dinge oder dann diese Partneraustausche, also der direkte Austausch von Mensch zu Mensch, das ist das Wichtige. Das haben Sie auch in Ihrer Rezension richtig reingeschrieben. Und nebenbei bemerkt, bin ich so einer. Ich bin von meinen Eltern nach Frankreich geschickt worden, da war ich noch nicht Abiturient, da war ich noch jünger, einfach um dort zu sein, um die französische Sprache mit den Franzosen sozusagen zu erlernen. Und ja, das so ein Aufeinanderzugehen durch Erasmus-Programme oder durch Freifahrtscheine, also Tickets, freie Tickets für eine bestimmte Zeit etc., sowas kann man alles an der Basis fördern, kostet nicht sehr viel, bringt aber eine enorme Wirkung.
Ich fand das zum Beispiel, also wie gesagt, ich war ja bei den Pfadfindern und wir laufen ja auch immer durch die ganze Welt und dadurch habe ich sehr oft andere Nationalitäten kennengelernt, auch wenn ich nicht unbedingt die Sprache gesprochen habe. Also ich kann immer noch kein Französisch, aber ich war immer sehr, sehr gerne in Frankreich. Komischerweise konnte ich mich auch mit den meisten Franzosen irgendwie unterhalten und es ging immer irgendwie. Und es hat so viel Spaß zusammen gemacht, zusammen zu feiern, zusammen am Lagerfeuer zu sitzen, einfach einen anderen Menschen kennenzulernen. Nicht nur Franzosen, auch Engländer, Iren, Italiener, Spanier, Schweizer. Es war vollkommen, später Ungarn, Rumänen. Ich habe auch Russen kennengelernt. War total toll mit denen. Hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja, es ist toll, dass durch solche Organisationen wie die Pfadfinder die Menschen, jungen Menschen schon Gelegenheit haben, den anderen Menschen in die Augen eines anderen europäischen Mitfreundes, Bürgers, Kollegen oder was hineinzuschauen und zu sehen, das ist ja so ein Mensch wie ich auch. Und deswegen, warum machen wir jetzt die Dinge nicht zusammen?
Ja, also
bin ich voll bei Ihnen.
Und vor allen Dingen, die Sache, die ich immer wieder sage, ist, wenn wir es schaffen, zusammenzuarbeiten, in Europa, in Deutschland, wenn wir es wirklich schaffen, zusammenzuarbeiten, kann uns keiner aufhalten, weil wir so viele Ideen haben, so viel dumme Ideen auch teilweise, aber auch total viele schöne Ideen.
Ja, wir haben auch zum Beispiel 450 Millionen Menschen in Europa. Das ist mehr als die Amerikaner, 350 Millionen und viel mehr als die Russen, ungefähr 140 Millionen. So, also warum sollen wir uns hier nicht in auf dem eurasischen großen Kontinent, warum soll Europa nicht davon ein Ende sein, ein starker Teil davon sein? Das, ja, wir haben übrigens auch eine lange kulturelle Tradition. Also ich habe das ja in dem Buch auch gezeigt, sozusagen, man kann von den alten Griechen angefangen oder noch vorher, kann man bis heute eine wunderbare Geschichte der Wissenschaft, Kultur und der Erfindungsreichtum der Europäer nachzeichnen. Und dann wird man auf einmal von einem gewissen Stolz erfüllt. Also so ging es jedenfalls mir, zu sehen, dass in Europa so viel eigentlich geschaffen worden ist. Und warum soll das jetzt aufhören? Und warum wollen wir das nicht fortsetzen auf einer anderen, größeren Ebene, höheren Ebene, wenn man so will?
Was war eigentlich Ihr erster Gedanke, wo Sie gehört haben, dass die Chinesen eine neue Seidenstraße aufbauen wollen?
Ja, zuerst mal habe ich gedacht, das ist ja eigentlich eine gute Idee. So alte Seidenstraßen, das ist ja früher schon viel transportiert worden. Nicht nur, sagen wir mal, Gewürze und Stoffe und Seide und so, sondern eben auch Gedanken. Und wir hatten das ja auch umgekehrt. Wir hatten ja auch als Europäer, hatten wir ja auch die Züge in Richtung Osten, also die dann hinterher mündeten teilweise in den kriegerischen Aktivitäten. Aber dieses globale, umfassende Austauschen von Waren, Menschen und Ideen, das ist eigentlich eine hervorragende Sache. Nur, wenn jetzt damit, sagen wir mal, Politik gemacht wird und durchgesetzt wird, dass dann auf einmal diese Infrastrukturprojekte von den Chinesen finanziert nur gegen Entgelt benutzt werden können, sodass wir sie im Endeffekt gar nicht wirklich nutzen können, so wie wir wollen, dann stellen sich natürlich Souveränitätsfragen und da sind die Chinesen leider nicht zimperlich. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir trotzdem unsere eigenständigen Wege, Handelswege offen halten.
Und auch eigene Handelswege mit anderen Nationen und Kontinenten selber aufbauen und wieder besser nutzen. Also nicht jetzt nach Afrika gehen und da das Kolonialsystem wieder aufbauen, sondern als Partner auftreten.
Richtig. Es ist übrigens so in Afrika, das kommt ja auch in dem Buch ziemlich stark raus, weil ich mich da schon viel mit beschäftigt habe, ist es ja so, dass die europäischen Nationalstaaten, sagen wir mal um die Jahre 1850 bis 1900 herum, die waren ja die Kolonialmächte, die alten. Dagegen das jetzig neu gebildete Europa hat so eigentlich keine eigene schlechte Kolonialvergangenheit, außer eben der einzelnen Länder. So, und insofern gibt es einen guten neuen Ansatz. Also dieser Gipfel, der jetzt stattgefunden hat zwischen EU und Afrika in Luanda, in Angola, das war fand ich sehr interessant, wie da auf einmal Europäer und Afrikaner aufeinander zugegangen sind, auf einem sehr hohen Niveau. Und ich hoffe, dass durch solche Gespräche dann tatsächlich auch Afrika als sozusagen wie ein freier Markt, wie ein Binnenmarkt, tatsächlich dann auch Wohlstand erarbeiten kann, ohne Handel, Austausch mit uns treiben zu müssen. Also sozusagen zwischeneinander und untereinander die afrikanischen Länder sich gegenseitig die Dinge liefern können. Und da müssen natürlich noch einige bürokratische und technische und administrative Hürden abgebaut werden, auch zwischen den afrikanischen Ländern, bis dann eine afrikanische Union entstehen kann.
Ja, ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn es eine afrikanische Union gibt. Es ist die Wiege der Menschheit mehr oder weniger und es gibt da unwahrscheinlich, es gibt so viele Bodenschätze, es ist eine total tolle Natur, es sind nette, offene Menschen, die es da gibt. Dementsprechend, die meisten sind da nicht so aggressiv, wie sie immer rüberkommen. Also natürlich gibt es ja Gewalt, aber die gibt es ja auch hier bei uns. Sind wir mal realistisch. Und
es gibt viele Länder in Afrika, die sind noch nicht stabil. Also die brauchen noch viele. Es wird ja in meinem Buch auch in einem Kapitel besonders behandelt, was alles für Strukturen in Afrika fehlen. Und das sind dann eben zum Teil Failed States, also Staaten, die gar nicht existieren, so ungefähr. Und das geht natürlich nicht, dass dann solche Räuberbanden sich da über die Zivilbevölkerung hermachen. Das ist ja entsetzlich. Also da ist allerdings noch einiges zu tun.
Ist noch viel zu tun. Das ist aber, aber der Weg muss gegangen werden. Also der Weg kann auch das Ziel sein. Wenn wir uns erstmal, ich wünsche mir, dass wir als Europa uns auf den Weg begeben und gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Das ist auf jeden Fall das, was ich mir wünsche. Und zusammen mit den anderen Ländern, auch zusammen mit Amerika oder auch Südamerika.
Ja, es gibt ja überall auf den Kontinenten Menschen, die global denken und da auch bereit sind, sich dafür einzusetzen. Das ist übrigens entscheidend, wenn wir hier in Europa, sagen wir mal, umsteigen von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren.
Ja.
Und wir tun das nur mit einem Anteil von 1,8% an den CO2-Belastungen. Also Deutschland ist nur für 1,8% dieser CO2-Gase zuständig oder beteiligt. Dann ruinieren wir hier zum Teil unsere eigenen Fabriken, unsere eigenen Produkte und erreichen damit für das Klima eigentlich fast überhaupt nichts. Weil wir so klein sind, so unbedeutend sind, unser Anteil ist so gering. Und umgekehrt, wenn die Großen nicht mitmachen, dann erreichen wir auch gar nichts. Deswegen ist das, was China und USA und auch Indien zum Teil machen, Russland sowieso bei diesen Klimakonferenzen, ist eigentlich furchtbar, ist eigentlich ganz entsetzlich. Und die Rechnung müssen wir dann alle bezahlen am Ende.
Ja, das ist das Problem, was ich einfach sehe, dass wenn wir müssen klimapolitisch mit einer Stimme sprechen, und zwar weltweit. Und da geht nicht, der denkt so und der denkt so und ach nee, jetzt mal, da warte ich jetzt noch ein bisschen, sondern das muss gemacht werden. Und ich finde es schade, dass unsere Bundesregierung irgendwann mal die Subventionen für die Herstellung von Solarpanels oder so eingestellt hat und gesagt hat, die kann man billiger in China produzieren.
Ja, das ist genauso dumm wie die Aussage, wir sollen das Öl und das Gas da kaufen, wo es am billigsten ist.
Nein.
Ja, wenn man das nur bei Herrn Putin kaufen kann, dann kaufe ich es da eben nicht. So muss man da rangehen.
Und ich denke mir, dass zum Beispiel Nord Stream 1 und 2, das ist eigentlich, da hat er gesagt gehabt, naja, wir tun die billig mit Erdgas pampern und dann greifen wir irgendwann mal die Ukraine an und dann sind sie schon nicht so sauer auf uns.
Ja, beziehungsweise das war ja ein richtiger Machtpoker und Polen war übrigens auch auf der Seite der Ukrainer. Die wollten, alle diese Länder wollten nicht, dass Nord Stream 1 und 2 überhaupt gebaut wurde. Und unsere Regierung, namentlich Frau Merkel, haben sich hingestellt und haben gesagt, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt.
Ja, nein, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Nein. Das ist nie rein wirtschaftlich. Also wenn man etwas billig bekommt oder umsonst bekommt, da ist immer irgendwo ein Hintergedanke dabei. Immer.
Natürlich. Also, und ja, das weiß jeder Kaufmann, dass wenn man etwa Rohstoffe bezieht aus einem anderen Land und dieses Land ist gefährlich in irgendeiner Form, dann baue ich selbstverständlich Alternativen auf und bleib nicht zu 60% abhängig von diesem Land. Das gibt's gar. Also das macht jeder normale Handelstreibende, der macht das, besser, als das unsere Regierung gemacht hat.
Also ich habe das als Kaufmann im Einzelhandel früher lernen müssen. Also ja, dass man immer gucken muss, dass man im Plan B immer in der Tasche hat.
Ja, mehrere Quellen hat für den Einkauf. Ja.
Dass man im Notfall immer mal, weil es kann immer mal was dazwischen kommen, es kann immer mal zu Währungsschwankungen kommen, es kann immer mal zu was weiß ich kommen. Und das ist ja das, was im Endeffekt zum Beispiel hier in Europa gar nicht mehr so stattfindet, weil wir haben ja keine richtigen Währungsschwankungen mehr.
Ja, unter uns Europäern findet es nicht mehr statt.
Ja, genau.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie die chinesischen Waren unseren Binnenmarkt, europäischen Binnenmarkt überschwemmen förmlich.
Für billiges Geld.
Das ist entsetzlich. Ne? Ja, es ist entsetzlich, weil wir gehen wieder auf den Leim, machen uns wieder abhängig und dann auf einmal wundern wir uns, wenn die Chinesen uns den Hahn abdrehen. Ja,
das ist genauso wie zum Beispiel, dass unsere Medikamente nicht in Europa hergestellt werden zum Teil.
Zum Beispiel.
Und wir dann auf einmal keine Antibiotikas mehr oder so, weil ja, China oder Indien oder so will halt gerade mal nicht liefern oder da ist halt gerade mal, da passiert halt mal gerade was. Oder,
ne, ja, zum Beispiel nehmen die sich Taiwan, das ist ja das nächste Szenario, ne? Dass die, so, was machen wir denn dann, wenn auf einmal die Chinesen Taiwan einnehmen? Das ist ja in der chinesischen Planung schon vorhergesehen.
Das ist eindeutig so. Das ist genauso wie die Ukraine. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel die Ukraine ist so ein Lackmustest für Europa. Wie reagiert Europa auf Russland? Und Taiwan wird eine Lackmustest für alles mögliche andere.
Ja, für die westliche Welt. In dem Fall hauptsächlich die Amerikaner. Deswegen sind die ja wollen sie ja Ruhe haben mit den Russen und wollen eigentlich so eine Art Partnerschaft mit Russland haben, für den Fall, dass China zu einem Hauptgegner wird und sie dann China und Russland nicht beide facen wollen, sondern nur sich auf China fokussieren. Und deswegen wollen sie mit Russland Ruhe haben und deswegen machen sie solche Zugeständnisse im Friedensabkommen, sogenannten, in den Verhandlungen wegen Ukraine.
Mhm, ja.
Also das ist so durchschaubar. Ich muss sagen, das ist alles, man kann das alles sehr einfach, wie gesagt, man muss es mal aufschreiben, deswegen habe ich mich mal hingesetzt und habe das Buch geschrieben, aber da kann man dann erklären, ausführlicher und genauer und mit Zahlen und Details, wie das zusammenhängt. Und das hängt alles zusammen und wir müssen das, Sie haben eben gefragt, wie können wir verhindern, dass die rechts- oder linkspopulistischen Parteien gewählt werden. Wir müssen es den Menschen, die diese Parteien wählen, tatsächlich erklären, also sagen, wie es ist und mit ihnen diskutieren und nicht da irgendwelche Brandmauern hinstellen und sagen, wir sprechen nicht mit denen. Ne? Also da bin ich ganz anderer Meinung.
Ja, also, ne, also wir müssen versuchen, ihnen auch die Grenzen aufzuzeigen. Weil Extremismus, egal in welcher Form, egal ob jetzt links- oder rechtsextremismus, also ich bin eher links geordnet, ja, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, aber prinzipiell Linksextremismus geht gar nicht. Ist für mich ein No-Go. Genauso wenig wie Rechtsextremismus. Es sind beides Sachen, wenn etwas, das ist wie beim Essen, die Dosis ist das Gift.
Mhm.
Wenn, ne, ja. Egal was ich esse, es kann noch so gesund sein, wenn ich zu viel esse, dann wird's ein Gift. Und wenn ich zu extrem, werde, dann ist das auch nie gut. Politisch oder sonst irgendwie. Find ich zumindest.
Ich finde es aber wichtig, dass wir beide oder alle, die auch in den Medien tätig sind, dass wir eben offen sind, solche Erklärungen zu geben. Nicht? Also ganz normale menschliche Erklärungen zu geben und diese Zusammenhänge, die wir eben auch schon angesprochen haben, wann ist man abhängig von einem anderen Land, dass man die aufzeigt und sagt, das kann doch nicht sein, dass bestimmte Populisten jetzt sagen, wir wollen Europa wieder rückgängig machen, wir wollen wieder zurück zu alten Nationalstaaten. Ja, also, dass das zum Beispiel nicht massiv kritisiert und angeprangert wird, das muss man den Menschen klar machen, dass das einen großen Wohlstandsverlust bedeuten würde und dann auch unsere Freiheit aufs Spiel setzt, im Grunde genommen.
Also ich kenne niemanden, der in der Wirtschaft tätig ist, in meinem Bekanntenkreis, der sagt, Deutschland profitiert nicht von Europa. Ich kenne niemanden. Egal, wo der arbeitet, ob der nun bei einem Beratungsunternehmen arbeitet, ob der bei einem Pharmaunternehmen arbeitet oder ob der bei einem Energieversorger arbeitet. Es geht immer darum, wir profitieren auch von Europa. Mindestens genauso wie Europa von uns.
Ja. Ja, aber ich will jetzt nicht die populistischen Argumente hier sozusagen anführen, aber die sehen das eben einfach anders. Die fühlen sich bedroht von allem, was von außen kommt und sie wollen hier so eine Art Burg bauen, aber das wird nicht funktionieren. Nicht? Das Internet geht über sämtliche Burgen und Berge hinweg. Und da kann man sich nicht mehr so abschotten, wie man das vielleicht früher konnte.
Wir sind mittlerweile ein globales Dorf. Wir können innerhalb von Sekunden ich eine E-Mail nach Amerika schicken. Ich kann einen Videocall nach Indien machen. Das dauert nicht mehr und das kostet auch nichts im Endeffekt.
Mhm.
Es kostet uns ja nichts.
Mhm.
Also das ist so ein bisschen. Ich finde, wir müssen gucken, dass wir Europa, dass wir die Ideen, die Europäer haben, verwirklichen, dass wir eine gemeinsame Strategie entwickeln, dass wir gemeinsam Visionen entwickeln und dass wir auch einfach mal sagen können, ey Leute, das wird schwierig.
Mhm.
Und nicht nur immer nur das Einfache, sondern einfache Lösungen wird es nicht mehr geben.
Nee, manchmal muss man eben tatsächlich auf die Zähne beißen und durchgehen einfach, ne? Durch schwierige Zeiten, durch Zeiten der Knappheiten und so weiter. Und es wird jetzt schwieriger werden, weil die Dinge nicht mehr so einfach finanzierbar sind. Das sehen wir jetzt an der Rentendiskussion. Aber das geht ja dann mit Pflege und mit Bildung und mit vielen anderen Themen weiter, ne? Die Themen reißen ja nicht ab, die eigentlich alle jetzt Infrastrukturthemen und so weiter, die alle angegangen werden müssen. Da kommt noch das Sicherheitsthema dazu. Und dann kommen noch Flüchtlinge dazu. Also dann kommt der Klimawandel noch dazu. Also da kann man schon sagen, das ist bedrohlich. Also muss man Zähne zusammenbeißen, sich zusammentun und einen richtigen Weg rausfinden.
Ja, das ist zum Beispiel auch bei der Verteidigung. Wenn ich die Länder von Europa habe, die gemeinsam in die Infrastruktur der Verteidigung einzahlen, ist es im Endeffekt für die Länder günstiger, wie wenn sie jedes Land seine eigene Armee komplett aufbauen müsste.
Und absolut.
Und der ertüchtigen müsste. Also das sind dann auf einmal 10% weniger oder 5. Und das ist bei den Bundeshaushalten oder bei den Haushalten der Länder enorm viel.
Ja.
Die kann man dann zum Beispiel in die Infrastruktur stecken, wie zum Beispiel Bahn und Straße, die in Deutschland dringend saniert werden müssen. Dringend.
Ja. Also, man kann sich tatsächlich erleichtern und sagen wir mal, einem anderen, wenn man mit einem anderen gemeinsam ein, ein Thema abdeckt. Dann braucht man es nicht zweimal abzudecken, so wie Sie es eben gesagt haben. Und dann spart man und hat wieder Luft, um andere Dinge anzugehen. Genau wie Sie es dargestellt haben. Das ist völlig richtig.
Also weil wir müssen die Infrastruktur, wir müssen auch eine einheitliche Bahn mehr oder weniger in Europa schaffen.
Ja.
Und auch einheitliche Stromtrassen. Das wäre für uns alle von Vorteil.
Ja, also ich kann das bestätigen. Ich war ja, wie gesagt, beim ICE tätig, beruflich. Und da haben wir tatsächlich auch in Europa, in Brüssel, Gespräche geführt, um die Bahnsysteme zu vereinheitlichen. Das war ein Gespräch mit der Industrie. Und früher war das ja so, dass Züge immer nur bis zur Grenze des nächsten Landes fahren konnten. Dann wurde entweder die Stromspannung oder die Breite der Gleise geändert oder dann gab es andere Gleissysteme.
Ja.
Und dann konnten die Züge nicht mehr durchfahren. Und das war eigentlich beabsichtigt, weil man keinen Truppentransporter zulassen wollte. Also waren diese unterschiedlichen Bahnsysteme eine Form der Abwehr, ne, der militärischen Abwehr. Und um das wieder rumzudrehen jetzt in ein einheitliches System, ja, das haben wir eigentlich in den letzten 20 Jahren versucht schon. Ne? Also wir sind da schon viel weitergekommen. Ja,
also wir sind auf jeden Fall ein Stückchen weiter, aber noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Aber also dementsprechend, ich glaube, das Buch, ich hatte am Anfang wirklich Angst, das Buch zu lesen. Weil ich hatte Angst, das ist schon ein Thema Europas Resilienz, fand ich schon, ich hatte echt Angst. Und Sie haben es trotzdem geschafft, ein Buch zu schreiben, welches leicht und flüssig zu lesen ist, wo man aber zwischendurch immer mal auch längere Passagen einfach mal nachdenken muss. Also ich musste wirklich verdammt viel bei diesem Buch nachdenken und musste einfach nochmal kurz eine Runde spazieren gehen und einfach mal über das Gelesene nachdenken. Wie wichtig ist Ihnen, dass man beim Lesen von Ihrem Buch wirklich auch mal sich Zeit nimmt, nachzudenken?
Ja, deswegen, also das finde ich total entscheidend. Insbesondere, es wäre fast noch besser, wenn man nicht nur nachdenkt, sondern dann sogar noch mit anderen darüber reden kann, darüber, und möglicherweise sogar zu Aktionen kommt, also zu richtigen Handlungen pro Europa. Und was ich eigentlich wollte mit dem Buch, deswegen habe ich auch meine Kinder einbezogen oder auch letztendlich Konrad Adenauer und die vergangenen
generationsübergreifend zu arbeiten.
Generationenübergreifend, ja, weil es gibt Haltungen und Prinzipien und Grundsätze, die sind einfach überall in allen Generationen wichtig. Und die sich jetzt wieder herauszudenken und herauszuholen, das ist das Beste, ne? Weil man ja dann auf dem Erfolg der Vorfahren aufbauen kann. Und man kann dann intern sozusagen wachsen. Also das ist wirklich so. Und insofern finde ich es toll, wenn Sie das geschafft haben, sich diesem Thema so zu nähern in einer offenen Form. Und dann, ja, dann kann man gemeinsam Lösungen erarbeiten.
Ja, das ist ja auch zum Beispiel, also ich bin in verschiedenen Arbeitskreisen im Kulturbereich, weil ich im Kulturbereich auch arbeite. Und wir versuchen momentan im Kleinen die Plattform zu bauen, sodass wir vernünftig untereinander uns austauschen, weil im Kulturbereich wird auf jeden Fall immer weiter gespart, was ich einen grandiosen Fehler unserer Regierung nenne. Egal, ob das jetzt vor Ort ist oder im Bund, es wird einfach viel zu wenig in Kultur, also in bildende Kultur investiert, in Diskurs investiert. Die Menschen werden seit Corona viel zu oft alleine gelassen und die Kulturschaffenden auch. Und wir versuchen momentan, Plattformen zu bauen, die uns besser vernetzen, um uns resilienter auch zu machen. Und sowas kann man zum Beispiel auch, sehe ich auch so, sowas kann man auch für Europa machen.
Ja, es gibt ja auch schon Versuche und Ansätze dazu, insbesondere bei den Journalisten, nicht, oder den Medienschaffenden.
Ja.
Die wollen und müssen und möchten gerne, ähnlich wie das Arte-Fernsehprogramm, deutsch-französisch ist, ein europaweites Fernsehprogramm haben. Und das soll ja auch kommen. Es wurde ja auch schon von Frankreich und Deutschland in Toulon, glaube ich, im Sommer beschlossen. Aber ja, das ist super, dass sie das auch an der Basis machen, ne? In ihrem eigenen Bereich. solche Plattformen. Und wenn man die internationalisieren kann, möglichst mit einer Sprache, die alle verstehen, das ist wahrscheinlich dann doch Englisch, ja, dann kann man tatsächlich europaweit auch eine Medienpräsenz schaffen und dann hat man auch eine gewisse Macht, ein Meinungsbild herzustellen.
Richtig. Also jetzt zum Beispiel auch hier bei dem Interview, ich werde das auch auf einer Plattform online stellen für verschiedene Radiostationen, also nicht nur im Internet, sondern auch private und öffentlich-rechtliche, da können Sie sich dann auch Teile von dem Interview gerne nutzen, also nutzbar machen. Also da wird's dann auch, da gibt's auch mittlerweile so Synergiemöglichkeiten.
Ja, das finde ich super. Wir haben auch in Europa viel zu viele Sprachen. Also schon gut, wenn man dann mit moderner Technik, KI, tatsächlich dann auf einmal eine Übersetzung bekommt und man hört auf einmal in seiner eigenen Muttersprache, was da gesagt wird. Das ist die babylonische Spracheverwirrung wird überwunden. Das ist doch großartig.
Also ich finde zum Beispiel KI, ja, also ich finde, Bücher müssen jetzt nicht mit KI geschrieben werden. Das soll schon ein Mensch machen. Ich finde auch, Musik sollte von einem Mensch komponiert werden. Oder so, also Kunst sollte sollte von Menschen bespielt werden. Aber ich finde, KI zum Beispiel kann unterstützend tätig sein. Kann unterstützend tätig sein bei Dingen, die das Arbeiten dann erleichtern oder dann auch ein bisschen das Ganze kostengünstiger machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt einen Toningenieur für jedes Interview oder für jeden Podcast bezahlen müsste, ich wäre arm. Also ich könnte den Blog oder den Podcast gar nicht bespielen. Also muss ich das mit KI machen. Also das ist dann halt einfach, oder ich muss mich 8 Stunden pro Interview mehr oder weniger dran setzen. Also, weil manchmal piepsen auch meine Wellensittiche im Zimmer nebenan noch ein bisschen mit rein. Also man darf das nicht immer verteufeln. Man darf die Technik nicht immer verteufeln.
Absolut. Also dadurch werden Podcasts möglich, die sie sonst nicht verbreiten könnten.
Ja, wenn wir uns über Internet vernetzen oder wenn wir uns wenn wir uns allgemein vernetzen und nicht verlernen, miteinander zu sprechen und zu diskutieren und auch unterschiedliche Meinungen aushalten zu können.
Das lernt man dann auf einmal. Das ist doch großartig. Also man kann dann sozusagen sich in die Augen schauen und auch sich einander austauschen miteinander über eine Sprache, die der andere versteht. Das ist doch hervorragend, wenn das so günstig machbar ist.
Wenn das so günstig machbar ist, ist es auf jeden Fall toll. Aber dementsprechend, ich finde, Europa ist ein langer Weg, bis Europa so wird, wie wir uns das alle erträumen. Und ich hoffe, dass unsere Politiker es schaffen, die Resilienz von Europa zu erhöhen, weil momentan habe ich da Angst.
Ja, dann unterstützen wir doch unsere Politiker bei dieser Arbeit. Dann schaffen sie es vielleicht. Wir müssen denen ja auch sagen, was wir wollen und welche Richtung wir mögen und was wir wünschen. Und dann, ja, hoffentlich wirkt das dann. Wir haben ja die Mehrheit. Die Menschen wählen ja frei, Gott sei Dank. Und ja, also da kann man eigentlich nur die Politiker animieren, das zu tun, was wir für gut erachten.
Richtig. Und nicht denjenigen verteufeln, der eine andere Hautfarbe hat, der ein gesprochenes Deutsch spricht oder so. Wir müssen dann auch mal selber überlegen, wie klingt unsere Sprache denn in England oder in Frankreich oder in Spanien? Wir können auch nicht alle Sprachen perfekt.
Nee. Und das ist ja auch gut, wenn man sich dann auf eine Arbeitssprache sozusagen einigt.
Englisch ist da momentan wirklich sehr, sehr weit vorne.
Ja, würde ich auch so sagen.
Würde ich einfach so sagen. Dementsprechend, ich freue mich, ich würde mich freuen, wenn Sie weiterhin ein Europäer bleiben und für Europa kämpfen. Ich glaube, Ihr Opa war auch ein grandioser Verfechter von Europa. Und dementsprechend denke ich, wird das in der Familie Wehrhahn immer so bleiben.
Ja, also wir spinnen weiter an dem, was da die Vorfahren uns ins Bettchen gelegt haben, sozusagen.
Ja, ich hoffe, Sie spinnen da noch schön drumherum. Ich danke mich für das nette Gespräch. Und
ich bedanke mich, Herr Eckert, sprechen zu dürfen bei Ihnen.
Hoffe, es war angenehm.
Ich wünsche der Literaturlounge alles Gute und gute Diskussionen über das Buch vielleicht.
Ja, also wir diskutieren hier, es wird jetzt auch demnächst bei uns im Arbeitskreis für Literatur wird das dann auch nochmal thematisiert, das Buch, vielleicht dann nochmal für eine Lesung oder sowas in der Richtung. Da sind wir dann immer ganz weit vorne mit dabei.
Ja, super. Also ich bin jederzeit ansprechbar für Sie.
Habe ich mir fast gedacht. Ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Tag, schöne Restwoche und danke für alles.
Ja, Ihnen auch. Danke schön.
Tschüss.
Tschüss, Herr Eger. Tschüss.
Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlounge.eu. Euer Markus.